Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart. Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. Jedes Jahr lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen und sammeln Spenden gegen Krebs. In diesem Jahr sind wir erstmals mit dabei und spenden für jeden Podcast-Download im November einen Cent an die Movember Foundation.
Mach mit!
Lass dir einen Schnurrbart stehen und höre so viele Podcasts, wie du kannst. Der Movember auf meinsportradio.de. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Hier ist wieder Auf die Zirbelnuss, der FCA Talk bei meinsportradio.de. Und wie ihr hört, ist die Christelle leider diesmal nicht dabei. Oder was heißt leider? Sie hat einen sehr guten Grund. Sie hat nämlich, wie der geneigte User auf Twitter auch mitverfolgen könnte, einen sehr guten Grund, denn ihr zweite Tochter ist geboren worden. Und von daher auch alles Gute von allen Mitgliedern von Auf die Zirbelnuss und natürlich auch alles Gute an ihre Familie, genau. Und dafür, dass die Christelle nicht dabei ist, habe ich aber jetzt zwei tolle Gäste da. Und als erstes natürlich einen Gast vom als Bremen-Fan, den Daniel von der Ahoi Crew. Hallo Daniel.
Hi.
Und dann habe ich noch den Amir. Hallo Amir.
Servus.
Und jetzt sammeln wir uns nochmal kurz und sind gleich wieder da.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Hier sind wir wieder bei Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Podcast auf meinsportradio.de. Ja, der FCA hat am Wochenende gegen Bremen gespielt. Und mit Daniel haben wir jetzt natürlich einen Bremen-Experten da. Daniel, wie kommst du zu Werder Bremen? Bist du aus Bremen selber oder Umgebung?
Ich lebe mittlerweile in Bremen, bin aber eigentlich Rheinländer. Ich komme eigentlich aus Aachen und bin schon immer Fan des SV Werder gewesen. Und jetzt hat mich beruflich seit einem Jahr nach Bremen verschlagen.
Ja, das passt ja super. Warst du dann am Sonntag auch im Stadion?
Ich war am Sonntag auch im Stadion, ja.
Okay, super. Mit was für eine Vorahnung oder Gefühl bist du ins Stadion gegangen am Sonntag?
Ja, mit dem Gefühl muss ich sagen, eigentlich gar nicht so ein schlechtes, weil wir beim DFB-Pokal jetzt nicht spielerisch überreicht haben, aber haben wir trotzdem Hoffenheim rausgeworfen mit einer kämpferischen Leistung. Und dann dachte man, okay, vielleicht ist jetzt der Knoten bei der Mannschaft mal geplatzt. Nur, wie ich dann gestern feststellen musste, fehlte sogar der Kampf vom DFB-Pokal. Und dann ist man natürlich sehr ernüchternd danach und so gewinnt man halt auch kein Bundesligaspiel.
Ja, und was mir noch so ein bisschen davor oft mitbekommen hat hier aus Augsburg, war da noch, dass ein bisschen Sturm war, dass irgendwie der Fanzug von den Ultras anscheinend in Nürnberg schon umdrehen musste und alles dann nicht so toll. Bist du sicher ins Stadion gekommen? Hat man viel mitbekommen von dem Sturm?
Ja, wir haben, ich habe selber morgens noch relativ viel mitbekommen vom Sturm. Wir waren abends davon schon betroffen, indem hier in Bremen der Freimarkt ist. Der wurde schon ab 18 Uhr ab. Ich lebe relativ nah am Wasser. Also ich habe das jetzt hier von mitbekommen, war aber nicht so schlimm wie vor 3 Wochen. Also das haben wir hier im Norden schon mal öfters.
Okay. Für uns Südländer natürlich ein bisschen ganz spannend. Ja gut, dann steigen wir mal ins Spiel ein. Amir, wie ging es bei dir los, als du das Spiel gesehen hast?
Ja, ganz gut, ne? Also man muss ja festhalten, dass wir diesmal ja relativ effizient waren. Gut, also wir haben die Tore endlich mal reingemacht und deshalb bin ich ja eigentlich sehr gut gelaunt dann gewesen, auch nach der ersten Halbzeit, dass wir dann am Ende ja quasi aus 2 Chancen dann die 2 Dinger gemacht haben oder aus 2 Möglichkeiten, je nachdem mit dem Elfer halt. Aber gut, ich war auf jeden Fall sehr glücklich, weil ich mir das dann so erwartet habe und erhofft habe auch nach der unglücklichen Niederlage gegen Hannover. Und deshalb, gut, ich glaube, wir können uns auf jeden Fall nicht beschweren über die erste Halbzeit, weil ich glaube, das war genauso wie wir spielen sollten und wie ich es mir auch von uns erhoffe und vorstelle.
Wobei, du hast mir dann auch während dem Spiel einmal geschrieben, weil ich habe letztes Spiel schon gemeint, ja, Daniel Bayer müsste ja dann wieder
treffen. Ja, genau. Da habe ich direkt dran gedacht. Wer ist wieder gewesen? Das obligatorische Bremen-Tor von Dani Bayer.
Er ist wenigstens aufs Tor gekommen, der Ball. Also wortwörtlich aufs Tor, weil er hat natürlich die Latte getroffen.
Genau, sehr unglücklich, sehr, sehr unglücklich. Das wäre es wirklich gewesen. Das wäre es gewesen. Naja, in der Rückrunde dann halt eben, ne?
Ja, Daniel, wie fing aus deiner Sicht das Spiel für dich an? Hat er doch lange gebraucht, bis der FCR dann das Tor geschossen hat. Also hat Bremen ja eigentlich dann doch gut angefangen, oder?
Ja, das heißt gut angefangen. Also man muss sagen, Bremen hat, man hat gespürt, dass die Mannschaft gerne nach vorne spielen möchte. Hat aber für mich, wir hatten ein Heimspiel und ich meine, das war ein Spiel, wofür es uns um alles ging, hat die Mannschaft von Anfang an zu wenig gegeben. Wir haben viel zu viele Ballverluste gehabt im Aufbauspiel, unwahrscheinlich katastrophale Fehlpässe gespielt. Deswegen fühlte sich das eigentlich von Anfang an nicht gut an. Natürlich hat man dann nach dem ersten Tor von Augsburg natürlich gemerkt, wie der Kopf nach unten ging. Und ja, in der Situation, wo man sich momentan befindet, kann jedes Gegentor ja ein K.O. für diese Mannschaft bedeuten.
Okay. Ja, ich hatte bloß so im Hinterkopf, dass Kruse wenigstens mal in der ersten Hälfte noch deutlich vor dem Tor noch mal wenigstens auf Hitz geschossen hat und Hitz dann wenigstens den auch nicht festhalten konnte. Also ganz chancenlos war es ja dann doch nicht, oder? Oder kam das bloß mir so vor?
Ja, aber das war die einzigste Chance, ne? Also ich habe keine andere Chance in der ersten Halbzeit gesehen, die aufs Tor gegangen ist, außer von Kruse. Das ist halt erschreckend, ne? Das war irgendwann, glaube ich, wann war das? 28. 29. Minute war diese Kruse-Chance. Das war aber auch die einzigste nennenswerte Chance, die man als Chance bezeichnen kann. In der zweiten Halbzeit hat man 11 Schüsse aufs Tor gegeben und davon ist keiner Richtung Tor gegangen. Und ja, schon sehr ernüchternd halt. Und Augsburg macht das natürlich dann genau clever, macht 2 Tore, das ist den Elfmeter vor der Halbzeit noch. Ich weiß gar nicht, warum die Bremer da Videobeweis fordern, weil das für so ein glasklarer Elfmeter war. Ja, und zweite Halbzeit hat man versucht anzurennen. Und ja, dann macht Augsburg, bedankt sich mit einem 3-0 und dann war die Messe natürlich auch komplett gewesen. Und dann ist die Stimmung im Stadion natürlich auch umgesprungen.
Ja, das hat man dann im Fernsehen auch so ein bisschen mitbekommen, dass es dann auch Pfiffe gab. Manche früher gegangen sind, ja, schwierig. Ja gut, dann...
Jo, das ist für Bremen auch untypisch, ne? Also das muss man ja auch sagen. Bremen ist ja ein sehr geduldetes Publikum und das war für Bremen, das habe ich in der langen Zeit und ich habe jetzt auch schon ein paar Jahre, schlechte Jahre hinter mir mit Werder gemacht, das habe ich in der Form so im Weserstadion noch nicht erlebt wie gestern.
Ja, also ich war jetzt bisher bloß einmal in Bremen mit dem FCA und ja, das ist eng. Haben wir auch gewonnen gehabt vor 2 Jahren oder 2 Saisons eher und da war dann trotzdem die Stimmung gar nicht so schlecht damals. Aber ja, ist es natürlich, glaube ich, jetzt auch so, dass jetzt gerade so ein bisschen der Weg nach unten irgendwie bei euch zeigt, oder?
Naja, der Weg nach unten, der hat leider noch nie nach oben gezeigt. Also ja. Das ist ja das Problem. Wir haben 10 Spiele jetzt hinter uns, haben noch kein Spiel gewonnen. Wir haben seit April kein Spiel mehr gewonnen, das vergessen immer viele. Und der Verein hält halt seit Wochen die gleichen Durchhalteparolen. Man muss zusammen aus dem Tal wieder heraustreten, als Team geschlossen auftreten. Und das kann halt keiner mehr hören hier, ne? Und deswegen war halt auch die letztliche Konsequenz, dass man hier den Trainer heute entlassen hat. Man kann es den Leuten gar nicht anders verkaufen. Man hätte es schon vor Wochen machen müssen, aber jetzt hat man halt bis gestern abgewartet. Und ja, deswegen sind wir alle so ein bisschen, ja, es ist schon mehr als Enttäuschung, es ist momentan eher Frust, der hier herrscht.
Okay. Ich habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht. Ja, also ich hatte bloß im Hinterkopf, dass letzte Saison ja eigentlich recht gut lief. Und dann auf einmal jetzt irgendwie so, in der Saison ist Bremen überhaupt gar nicht reingekommen. Siehst du da irgendwelche Gründe?
Also das Problem ist ja, das ist ja bei uns in Bremen so momentan, so täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben das ja die letzten Jahre jetzt öfters gehabt, dass wir nicht reinkommen. Dann kriegen wir einen neuen Trainer, dann spielen wir auf einmal mit dem neuen Trainer eine überragende Restrunde, qualifizieren uns beinahe noch für den UEFA Cup, so ungefähr. Dann möchte man in die neue Saison gehen und sagt, oh, jetzt wollen wir mal oben ins Mittelfeld wieder anklopfen. Das sind dann auch so die Maßgaben, die aus dem Verein kommen. Ja, und jedes Mal verlegst du halt wieder so einen Start hin. Und das ist jetzt das dritte Mal in Folge, dass das so passiert. Und ja, das ist dann halt schon ernüchternd. Und man muss sich halt hinterfragen, warum das so passiert. Weil das kann mir ja keiner irgendwie vernünftig erklären, warum mal dreimal so ein Start hinlegt mit einer ja, anschließenden Siegeserie. Und dann klappt es danach das ja wieder nicht. Das ist halt schon momentan als Fan, glaube ich, total schwer nachvollziehbar.
Okay. Ja, schwierige Zeiten in Bremen. Ja, schwer war's. Amir, war für dich die Aufstellung schwer nachzuvollziehen? Vor allem der Wechsel Schmid raus und Heller rein, oder?
Ja, ich wollte sogar noch auf Twitter schreiben, dass Heller mich genauso nervt wie Schmid.
Okay.
Beziehungsweise ich habe das ja mehrfach angedeutet. Ich fand den auch so schwach wieder Heller. Also irgendwie links Kajubi super, Zehner Gregoritsch perfekt, super Spiel, auch seit Wochen in richtig guter Form. Über Finn Bogason müssen wir ja gar nicht reden, das ist immer top. Aber rechts haben wir echt ein Problem. Also Heller, fand ich, war am Anfang der Saison, besonders gegen Gladbach, als er eingewechselt wurde und das 2-2 von Córdoba aufgelegt hat, fand ich ihn echt gut. Aber seitdem finde ich ihn irgendwie schwach. Man sagt ja von Heller, dass er mal so schnell laufen kann, aber von seinen ganzen Schnelligkeitsvorteilen sehe ich da auch nichts. Ich finde generell, dass er oft Chancen hat zu flanken und da wirklich nicht viel Produktives rauskommt, habe ich das Gefühl. Deshalb finde ich gut. Wen willst du einsetzen? Schmid ist ja noch schlimmer.
Ja, genau.
Und deshalb finde ich, dass Heller das einfach nicht gut gelöst hat auf rechts, weil wir waren sehr intakt offensiv. Ja, wie gesagt, durch Kajubi, Finn Bogason und Gregoritsch, die durchgehend für Gefahr gesorgt haben. Aber Heller fand ich, war schwach. Und da hat man auch wirklich den größeren Unterschied zwischen ihm und den anderen Offensivspielern gesehen. Von daher. Ja, aber gut, was will man machen, ne? Andererseits fand ich die Aufstellung sonst sehr gut, genau. Aber Heller, gut, da fehlen vielleicht auch rechtlich auf die Alternativen, muss man einfach ehrlich sagen.
Okay. Ja, ich finde, im Vergleich zu Schmid spielt er sich wenigstens frei.
Und ja, auf
dann,
jeden
hat
Fall.
Hat dann wenigstens die Position zu flanken und dann kommt die Flanke halt nicht an.
Aber ja, er gibt sich wenigstens Mühe, das rechne ich ihm hoch an, weil man sieht bei Heller wenigstens, dass er wirklich Bock hat und kämpft. Und das ist schon mal eine relativ gute Tugend und das sehe ich bei Schmid halt nicht. Ich finde den technisch schwach, defensiv schwach, körperlich schwach und auch er zeigt auch nicht wirklich oder er hat auch keine Bindung zum Spiel und zu der Mannschaft, habe ich das Gefühl immer, wenn ich ihn spielen sehe. Der wirkt so ein bisschen abgekappert von allem. Und von daher finde ich, dass Heller da noch, oder was heißt noch, dass Heller da auf jeden Fall die bessere Alternative zurzeit zu Schmid ist, aber ja.
Okay. Du hast Finn Bogason angesprochen. Also ich mag's, wie er vorne auch ackert. Holt natürlich den Elfmeter raus und verwandelt den dann auch. Bisschen frech sogar, wie er ihn verwandelt, aber was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass er jetzt seit dem Saisonbeginn, wo er da ein bisschen diese 4 Tore gemacht hat, eigentlich nicht mehr getroffen hat. Und jetzt dann auch wieder sehr gute Chancen gehabt hat aus dem Spiel und die dann nicht macht. Also irgendwie hat er da gerade eine ziemliche Flaute, was Abschlüsse angeht.
Oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, wir hätten theoretisch auch 5-6-0 gewinnen können. Und Finn Bogason hatte beispielsweise diese riesen Kopfballchance, wo er alleine vom Tor vergibt. Und ich denke, oder ich habe mir selber auch während des Spiels gesagt, dass er so einen 1000%ig gegen Köln beispielsweise gemacht hätte. Aber gut, das ist ja bei Stürmern ist das ja meistens so eine mentale Sache. Von daher erhoffe ich mir wenigstens, dass ja das Elfer-Tor wenigstens ein bisschen seinen Kopf gelockert hat. Aber gut, ja, ich und wahrscheinlich auch mehrere FCA-Fans oder alle FCA-Fans erwarten natürlich vielleicht ein bisschen mehr, dass er die Chancen da vorne reinmacht, weil wir es ja, oder ja, besonders weil wir es einfach von ihm anders kennen, dass er da relativ kaltschnäuzig immer vom Tor ist, aber gut, so eine Phase hat wahrscheinlich jeder Stürmer und wir haben ja relativ viel Glück, dass ja, er jetzt durch Kajubi und Gregoritsch beispielsweise auch eine sehr gute Entlastung hat und ja, die Last, Tore zu schießen, nicht nur auf seinen Schultern liegt und deshalb ist das zurzeit auch sehr, sehr vorteilhaft auf jeden Fall. Aber gut, ich sehe das auch genauso wie du. Ich meine, wenn er die Dinger da macht, dann ist es auch besser, weil gut, irgendwann kommt es ja auch auf die Tore an und auf die Tordifferenz. Von daher, auf jeden Fall wäre das dann besser gewesen, aber naja, vielleicht gegen Leverkusen.
Ja, also jetzt in dem Spiel war es jetzt nicht entscheidend, aber ich denke, die letzten paar Spiele, wo es dann bloß ein Tor Unterschied war oder unentschieden und dann wäre ein Tor mehr natürlich dann der Siegtreffer gewesen.
Ja, auf jeden Fall.
Fehlt irgendwie gerade ein bisschen. Aber gut.
mich wundert's ja auch, dass er jetzt relativ konstant in den letzten Spielen ja für seine Verhältnisse früh ausgewechselt wurde. Jetzt, ne, zwischen der 70. und 80. meistens spielt er ja durch und ja, jetzt besonders nach der Cordoba-Verletzung haben wir ja auch nicht mehr diese Riesenoption da vorne für den Sturm. Von daher war ich dann doch überrascht, dass er jetzt in den letzten Spielen doch so häufig früh ausgewechselt wurde.
Ja. Ja, Richter war nicht mehr auf der Bank.
Ja, und G.
Ja, okay. Mal, wir haben einen großen Kader, müssen mal jeder rankommen.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Ja, dann sprechen wir mal über die Tore. Ja, Daniel, hat sich das 1-0 dann angedeutet oder hast du dann trotzdem trotz der schlechten Leistung immer noch dran geglaubt, dass noch irgendwas geht oder war das dann doch zu klar, das 1-0?
Ja, das muss man mal sagen. Also bevor es 1-0 fiel, dann hatte Augsburg zwar immer einen Schub nach vorne, aber war jetzt auch nicht so zwingend, wo ich sage, okay, dass du vor der Mannschaft Augsburg Angst haben musst. Nur durch die Passivität, die da gestern an den Tag gelegt haben, hat man natürlich als Zuschauer im Stadion immer so ein bisschen Hoffnung gehabt. Vielleicht kommt jetzt mal so ein Blitzmoment, der einfach mal einen Ball nimmt und aufs Tor schießt und das Ding geht rein. Von mir ist abgefälscht, von mir ist auch selber ins Tor hauen, egal wie irgendwie das mal so der Knoten platzt und das 1-0 fällt. Und wenn es nach dem Standard ist, wie gegen Hoffenheim. Ja, das 1-0 fand ich, hat sich jetzt nicht im ersten Moment angedeutet für mich persönlich. Ich muss nur sagen, nachdem das 1-0 gefallen ist, hat sich alles andere für mich angedeutet, wie dieses Spiel weiterlaufen wird.
Okay. Ja, Torschütze Michael Gregoritsch, für Bremen dann auch kein Unbekannter. 5 Spiele gegen Bremen, 6 Tore nee. Schon vor dem Spiel, glaube ich, sogar.
Nein, nach dem Spiel, glaube ich.
Sogar. Okay, nach dem
ich
Spiel.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall trifft er öfters, genau.
Ich glaube auch nicht gut gelitten, weil es ja dann auch noch so ein bisschen Beef zwischen Bremen und HSV gibt und er ja noch aus HSV-Zeiten dann die anderen Tore gemacht hat. Also.
Auf jeden Fall. Ja, das ist obwohl, das glaube ich gestern überhaupt keine Rolle spielte, der die Tore gemacht hat. Also das hätte jetzt auch der Trainer selber machen können. Das hat, glaube ich, gestern im Stadion selber gar nicht so aufs Gewicht gefallen, wer das Tor von Augsburg gemacht hat. Wenn man sich dann anschaut, wie die Tore passieren, war das halt sehr ernüchternd.
Okay. Ja.
Ja, sehe ich genauso. Sehe ich auf jeden Fall genauso. Ja, weil ich finde, ja, Robert Bauer beispielsweise, also generell die Abwehr bei Bremen mit Bauer und gut, Sané fand ich, der war jetzt auch nicht super stark, aber da fand ich Moisander und Bauer deutlich schwächer, vor allem wie Bauer sich da vor dem 0-1 angestellt hat, fand ich es echt schwach und da musst du als Verteidiger einfach anders agieren und deshalb verstehe ich auch auf jeden Fall den Frust der Fans, weil so darfst du einfach nicht in der Bundesliga verteidigen und solche Flanken von Philipp Max darfst du einfach nicht zulassen als Verteidiger. Das sehe ich auf jeden Fall sehr klar da.
Also das Problem ist einfach die Defensivleistung von Werder gestern mit ihrer Dreierkette, die sie in der ersten Halbzeit gemacht haben, war von allen unterirdisch. Auch der Sané und Moisander, die normalerweise mal so ein bisschen herausgestochen haben, haben gestern einen ganz, ganz schlechten Tag gehabt. Und sieht man bei Moisander zum Beispiel beim Elfmeter. Also ich weiß nicht, welche Eingebung er da hatte, die ihn da noch zu fällen. Es war einfach nur schlecht verteidigt und einfach schlecht gemacht. Und das hatte gestern, was sie gemacht haben, auch gerade von der Verteidigung her nichts mit Bundesliga zu tun. Und deswegen hätte auch gestern der Torwart die Flanke schlagen können, wäre trotzdem angekommen, weil einfach Werder gestern einfach schlecht gespielt hat. Und das fing von hinten an, hörte vorne auf. Wir können froh sein, dass wir mit unserem Neuzugang im Tor mit Pavlenka jemanden in der Kiste haben, der das hört sich pervers an, wenn man Vorletzter ist, aber eine gute Form hat. Ohne ihn hätten wir, glaube ich, das Doppelte an Tore kassiert. Waren alle anderen 10 ja, austauschbar.
Ja, Philipp Max wieder mit einer Flanke ins
Wahnsinn,
16er.
Wahnsinn.
Der sammelt die Assist-Punkte gerade, oder?
5 Stück schon, ja, das ist unglaublich. Ich war ja eigentlich immer so ein riesen Stuffy-Fan, also ich bin riesen Fan von Stuffelidis, und aber seit dieser Saison finde ich, was Max da abliefert, da fände ich es auch nicht unverdient, wenn er jetzt in den Kreis der Nationalmannschaft rückt, weil ich meine, das ist ein junger Verteidiger, ein Zug nach vorne, den ich defensiv auch wirklich gut finde, der extrem laufstark ist, der läuft ja jedes Spiel um die 12, 13 Kilometer, und als Verteidiger dann nach 10 Spieltagen 5 Assists und ein Tor auf dem Konto zu haben, ist natürlich auch Wahnsinn. Und deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass Philipp nach André Hahn der zweite Nationalspieler aus Augsburg werden könnte. Weil ich habe riesen Hoffnungen in ihn, und ich hoffe wirklich, dass er jetzt auch über die Saison hinaus bleibt, weil ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass er großes Interesse weckt bei den größeren Vereinen.
Okay. Ja, der Kevin Scheuren hat mich letztens wieder gefragt, warum Stavelidis nicht spielt. Das ist natürlich dann schon die Antwort. Aber wenn du jetzt, wo wir vorhin angesprochen haben, mit rechtsaußen ein bisschen unzufrieden sind, wäre es dann vielleicht eine Alternative, Stavelidis als linken Verteidiger, Max als linksaußen und Kajubi als rechtsaußen, oder ist das letzte Saison nicht gut gegangen?
Puh, das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich könnte mir es auf jeden Fall vorstellen. Vor allem, weil Kajubi ja auch auf rechtsaußen dann das 3-0 aufgelegt hat für Augsburg von Gregoritsch. Von daher könnte man es auf jeden Fall probieren. Jetzt vielleicht nicht unbedingt von Anfang an. Ich könnte mir jetzt beispielsweise gut vorstellen, das dann für die letzten 25 Minuten zu machen, um dann zu sehen, wie das dann wäre. Ich weiß auch nicht, ob Kaju dann rechtsaußen kann, aber bestimmt. Von daher kann man das auf jeden Fall probieren, und Philipp Max hat ja auch gezeigt, dass er links außen sehr gut kann, zum Ende der letzten Saison hin. Von daher wäre es auf jeden Fall eine Überlegung mal wert. Also alles besser als Schmied und auch Heller in der derzeitigen Form.
Okay. Ja. Jetzt leider die Christelle nicht da, dass wir über den Elfer gut sprechen können. Unsere Elferkönigin. Ja, wie fandet ihr es? War das jetzt ein eindeutiger Elfmeter, oder war das, also Daniel hat ja schon gemeint, da braucht man eigentlich gar keinen Schieds-Ding Videobeweis. Hast du das im Stadion trotzdem anders gesehen, oder?
Also ich kann nur von meiner Position sagen, und ich sah Mittellinie, Oberranghöhe, Mittellinie, und habe halt von oben drauf gucken können, und von meiner Seite war sofort klar, dass ich das wieder mache.
Okay. Ich habe es bloß daheim im Fernsehen gesehen, da war es dann, habe ich mir gedacht, okay, ja, da ist der Kontakt ist da, aber ich habe dann umgekehrt dann die Angst, wenn der Videobeweis kommt, dass es dann doch nochmal umgedacht wird. Wie war es bei dir, Amir?
Ja, ich habe im ersten Moment, wie du auch, am Fernseher nicht erkannt, dass das ein Elfer ist, und dann, dann habe ich, als man dann die Wiederholung gesehen hat, hat man dann gesehen, dass das die glasklare Elfer ist, und Moisander von Bremen sich da dämlich angestellt hat. Und aber im ersten Moment finde ich auch, dass man ein bisschen aus der Perspektive nicht erkannt hat, ob das ein Elfer ist oder nicht, weil man dann nur gesehen hat, dass Finn Bogason gefallen ist.
Okay. Also ich hatte auch die Hoffnung, also auf einmal einer Videobeweis anzeigte, dass man sagt, oh, vielleicht pfeift er doch nicht. Also die Hoffnung hatte ich auch. Aber naja, es wurde halt leider in meiner eigenen Wahrnehmung bestätigt, dass man gesagt hat, ja, passt doch. Ich hatte mich halt gewundert, dass der Videobeweis überhaupt eingesetzt worden ist in dem Bereich, weil ich fand ihn halt von meiner Sicht relativ klar. Liegt aber wahrscheinlich auch in der Perspektive, ne? Weil es genau an der Seite passiert ist, wo ich auch saß, auf der Höhe sitzt, auf der anderen Seite siehst du wahrscheinlich so gar nicht. Das ist dann halt wirklich Millimeterentscheidung.
Okay. Ja, und dann Finn Bogason tritt an und setzt ihn in die Mitte. Den hätte dann vielleicht der Torwart von Bayern dann unter der Woche gehalten. Aber da war er dann drin und stand 2-0. Und es war natürlich dann auch noch direkt vor der Pause, ist dann natürlich dann auch nochmal so zusätzlicher Tiefschlag, dass die Bremer dann auch noch mit 2 Toren im Hinterkopf, wenn die Pause müssen. Und wenn man sich eine Woche zurückerinnert gegen Hannover, war es ein Tor weniger und dann ist Hannover dann mit richtig Feuer wieder aus der Kabine gekommen, weil sie gewusst haben, es reicht ein Tor und damit sie es zumindest ausgleichen. War jetzt diesmal da nicht so. Bremen ist gar nicht gut aus der Pause rausgekommen, oder Daniel?
Ja, man hatte die ersten 10 Minuten, hat man zwar gesehen, dass die Mannschaft irgendwie zeigen wollte, sie wollen nach vorne spielen, wo sie sich auch um ein, zwei Eckbälle kämpfen, aber man hatte irgendwie nicht mehr das Gefühl, dass da was passiert. Weil die Fehlerquote war halt noch höher als in der ersten Halbzeit, aber was die Fehler und so weiter angeht. Und irgendwie so die ganze Körpersprache auf dem Platz. Ne? Also wenn man das so gesehen hat, hatte man halt nicht so das Gefühl, dass jetzt einer sagt, so reißen wir das Ding mal um und geben nochmal Vollgas. Ja, ich glaube, dass es auch eine ganz, ganz, ganz starke Kopfsache momentan ist. Ne? Und leider hatte man von Anfang an, hatte ich halt nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie nochmal was drehen können.
Okay. Ja, Amir, es ging ja dann, hat nur noch einige Zeit dann noch gebraucht bis zum nächsten Tor, aber wir haben immer wieder diese Konter gesetzt. Das läuft diese Saison eigentlich recht gut, oder?
Ja, auf jeden Fall. Du hast halt die perfekten Konterspieler, auch jetzt. Auch in Heller beispielsweise ist halt, obwohl er jetzt meines Erachtens einfach nicht so effizient ist, aber er ist ein super Konterspieler, weil er mal die freien Räume sieht und gute Laufwege hat. Ein Kayubi kann sich auch mal gut gegen 2-3 Gegenspieler durchsetzen. Philipp Max antizipiert das Spiel auch, finde ich, sehr gut. Und von daher finde ich, dass wir dieses Jahr wirklich sehr, sehr viele gute Konterspiele haben und auch beispielsweise mit Bayer und auch Khedira Spieler haben, die auch mal die Bälle da in die freien Räume spielen können, besonders Bayer. Und deshalb finde ich auch dieses Umschaltspiel von uns, beispielsweise so wie wir das 1-0 gegen Leipzig damals erzielt haben, finde ich, dass das Umschaltspiel von uns diese Saison wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist halt mit vielleicht sogar die beste Waffe von uns diese Saison bisher.
Ja, du hast Khedira schon angesprochen. Erzähl du.
Sorry, obwohl man jetzt im 3-0 sagen muss, das ist das Einzige, wo man sich als Bremer noch ärgern kann, weil das darf gar nicht passieren, weil vorher natürlich ein klares Foul nicht abgepfiffen wird. Ne? Das habe ich im Stadion gar nicht so wahrgenommen, aber als ich mir dann zu Hause spiele, ich habe mir das Spiel nochmal 90 Minuten auf dem Fernseher abends angeguckt, war es schon ein klares Foulspiel, was man eigentlich unterbrechen muss.
Ja, das hat mich dann auch wieder gewundert. Das hat mich dann auch gewundert und da hatte ich auch schon wieder Angst, ja, eigentlich müsste dann jetzt Videobeweis wiederkommen und das Ganze wieder rückabwickeln und irgendwie kam dann gar nichts. Also das war eine sehr komische Szene.
Genau, weil das liegt aber eher da. Genau, das liegt halt daran, weil wir hier, glaube ich, jeder den Videobeweis irgendwie anders einsetzen. Ne? Also da gibt's da nicht so eine richtige Handhabung. Wann setzen wir den ein? Wie setzen wir den ein? Weil wir hatten in den letzten Spielen schon immer welche, wo genau solche Situationen zurück abgewickelt worden sind. Und da wurde halt gar nichts gemacht, ne? Und das wundert mich halt. Also dann hat auch der Videoanalyst, der da sitzt, einfach auch nicht aufgepasst, ne?
Ja, das ist ja
normalerweise den Schiedsrichter anfiltern müssen.
Ja, auf jeden Fall. Beispielsweise Leverkusen gegen Köln war das so, dass das 3-1 von Leverkusen abgepfiffen wurde. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie die Handhabung da ist. Ich finde generell, dass der Videobeweis in der Theorie wohl ganz gut ist, dass man dann vielleicht ein bisschen Verbesserungen oder Fehler vorbeugen möchte und den Schiedsrichtern helfen möchte. Aber wenn man das so machen möchte, dann muss man auf jeden Fall erstmal schauen, wie man das handhabt, weil ich finde das zurzeit einfach katastrophal. Wie gesagt, bei Bremen-Leverkusen ist das so, dass das 3-1 da abgepfiffen wird, wegen eines Handspiels vom Leverkusener Spieler und beim 3-0 von Augsburg wurde anscheinend ja nicht mal der Videobeweis dann genutzt. Von daher finde ich das doch ein bisschen seltsam, was da mit dem Videobeweis passiert. Und der Sky-Kommentator war sich auch ein bisschen unsicher. Der meinte auch am Anfang, dass das ein klares Foulspiel wäre und am Ende war er sich dann jetzt auch nicht so sicher und ich sehe das eigentlich genauso. Im ersten Moment sah das auch so aus, als ob das ein klares Foulspiel ist und das ist halt ein bisschen schwierig, auf jeden Fall, weil es ist wahrscheinlich so ein Kann-Ding, muss, also kann man geben, muss man nicht, habe ich das Gefühl, weil ist es halt so, dass jeder Schiedsrichter das dann wahrscheinlich anders aussieht, weil er erst den Ball spielt und dann den Gegenspieler trifft. Aber gut, wir hätten uns auch nicht beschweren können, wenn das abgepfiffen werden würde.
Ja. Nee, es geht halt so, es geht darum halt, dass man einfach keine klare Linie momentan sieht, ne? Wie die das dann machen mit ihren Videos.
Genau.
Ganz interessant dazu war gestern Abend ein Bericht von Sport Insight, wo ja ein Schiedsrichter ausgepackt hat, der aber nicht erkannt worden will, weil er Angst vor Fandel und Krug hat, der dann halt praktisch die Gräfe-Aussagen sozusagen bestätigt hat. Und in dem Zusammenhang hat er halt gesagt, dass zum Beispiel auch beim Videobeweis es so enge gibt, dass man zum Beispiel keine HD-Bilder zur Verfügung gestellt bekommt seitens des DFBs und das immer benutzt worden ist und keiner darauf eingeht. Das heißt, die haben halt deutlich schlechtere Bilder zur Verfügung wie privat zu Hause. Und ja, das macht das dann schon ein bisschen irgendwie, hat das einen Fadenbeigeschmack. Das hat ja gar nichts mit Bremen-Augsburg zu tun, sondern mit uns Fußballinteressierten allgemein, dass man sagt, man führt irgendwas ein, aber irgendwie ist man nicht richtig erprobt.
Ja, auf jeden Fall.
Irgendwie, also auf jeden Fall fehlt da ein bisschen die klare Linie in der ganzen Sache, weil es teilweise immer wieder Entscheidungen gibt, wo es so entschieden wird und dann wieder ganz anders und dann ist es wieder eigentlich keine klare Fehlentscheidung, sondern eine Kannentscheidung und dann wird es trotzdem nicht zurückgenommen, also ganz komische Geschichte alles.
Ja, schwierig, ne? Brauchst du mir gestern Abend das zweite Spiel angucken mit Stuttgart-Freiburg, ne?
Ja, war auch so ein Ding dabei.
Genau, und da kann ich ja verstehen, dass die Freiburger sich da aufregen, weil, also so gut wie der Videobeweis auch ist in vielen Situationen, macht er halt auf der anderen Seite genauso viel Probleme und es werden halt genauso viele Fehler gemacht, weil halt, obwohl zwei Leute drauf gucken, zwei Leute halt auch Fehler machen können, weil es halt menschlich ist, ne? Das muss man ja auch mal so sagen, es sind ja keine Maschinen, die da dran sind.
Genau. Sehe ich genauso.
Ja, gut. Können wir jetzt nicht ändern. Also Khedira spitzelt dann den Ball mit Gegner vor und Kayubi macht dann aber wirklich die super Vorlage zum 3-0 für Gregoric. Aber wie hast du das noch gesehen, dieses 3-0?
Ja, Kayubi, was ein Spieler. Also echt, ich finde den wahnsinnig gut. Also wahnsinnig gut. Ich finde immer, dass er eine relativ große Ruhe am Ball ausstrahlt. Er hat den Platz, er geht in Ruhe mit dem Ball, setzt dann Gregoric mit einem Superpass in Stellung und dann macht Gregoric das auch sehr, sehr eiskalt vor dem Tor. Und ich finde generell, dass Kayubi ein ziemlich unterschätzter Spieler in der Bundesliga ist, weil sehr kopfballstarker Spieler, dribbelstarker Spieler, physisch sehr stark und ja, auf jeden Fall meines Erachtens ein sehr, sehr, sehr wichtiger Teil der Mannschaft zurzeit, der auch wirklich eine besondere Rolle an dem Erfolg trägt, auch wenn er jetzt nicht wie Finn Bogason oder Gregoric jetzt 5 Saisontore hat.
Mhm. Der andere, wo wir jetzt noch Khedira angesprochen haben, der hat noch gar keine Tore auf dem Konto diese Saison, glaube ich.
Er hätte eins machen können, um es vorsichtig zu formulieren.
Mindestens eins. Es waren, glaube ich, sogar zwei Szenen.
Ja, ich weiß nicht, warum er die jeweils mit der Pike da gespielt hat. Das konnte ich mir nicht erschließen da vom Fernseher.
Ich glaube, er ist einfach kein Goalgetter. Also Vorlagen kann er dann schon machen. Zweikämpfe haben wir gesehen, kann er machen. Ja. So halb fair.
Ja, dann Es entwickelt sich wahrscheinlich zum zweiten Daniel Bayer, der dann wahrscheinlich jede Saison dann ein Tor macht, der Khedira.
Ja. Aber was man ihm auch zugutehalten muss, ist, er räumt dann vor der Abwehr ab und hat sich aber im Gegensatz zu Chor wenigstens dann im Zaum und zieht keine gelben Karten. Das ist auch ein Vorteil. Vor allem, weil es auch viel weniger jetzt Freistöße um den Strafraum geht.
Mit Khedira. Ja, auf jeden Fall, weil als wir Khedira verpflichtet haben, war ich mir sehr unsicher mit ihm und ich war jetzt auch ehrlich gesagt einer von denen, der gesagt hat, dass der sich wirklich sehr sicher war, dass er uns definitiv nicht weiterhelfen wird, weil er ja vorher bei Leipzig alles andere als ein Stammspieler war und wirklich der klassische Ergänzungsspieler da vorher war. Aber ich finde, er hat sich sehr, sehr, sehr gut gemacht bisher. Ist ein sehr wichtiger Teil der Mannschaft geworden, hat sich super entwickelt in den Wochen. Und hat er auf jeden Fall super Leistung gebracht und beziehungsweise er bringt jede Woche konstant gute Leistung und das gefällt mir wirklich sehr.
Ja, und dann nach dem Tor dann war dann wirklich die Luft raus. Also davor habe ich schon noch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Bremen irgendwas noch versucht hat und danach waren wirklich die Schultern am Hängen, die Schultern unten gehängt bei den Bremern, oder Daniel?
Ich glaube, da hat jeder gehofft, dass die 90 irgendwann die Anzeigetafel 90. Minute zeigt und dass der Schiedsrichter bloß keinen Nachspielen lässt. Hat er ja Gott sei Dank nicht. ja, das war dann, man hat es dann über sich ergehen lassen. Ne? Und daran hat man ja dann halt auch die Reaktion der Zuschauer gesehen. Ne? Die halt, und das muss man halt immer wieder betonen, das ist halt die Bremer Verhältnisse echt untypisch, was da gestern danach abgegangen ist. Ne? Mit dem Deutscher Meister wird nur der SVW, Nuri rausrufe, wo nicht nur eine Tribüne ruft, sondern gefühlt ein Dreiviertel des Stadions.
Das kennt man gar nicht von Werder.
Gar nicht, überhaupt nicht. So ein Tag, so wunderschön wie heute und was da alles angestimmt worden ist, das kennt man halt nicht für Bremen. Und das war total untypisch. Und das zeigt auch, wie wie die Fanseele momentan zum Verein steht und wie kritisch jetzt alles gesehen wird. Deswegen wird der Verein sich auch gut überlegen müssen, was sie als nächstes dort präsentieren. Weil eins kann ich auch sagen, sie müssen nicht anfangen, uns schon wieder eine interne Lösung vorzustellen. Als feste Bestandteil, weil das nimmt denn keiner mehr ab.
Tja, auf jeden Fall.
Mit dem Nuri gehabt, das ist beides vor die Wand gefahren. Und wenn man jetzt keinen externen Trainer ruft, holt, würde das schon viele, viele Fragen aufwerfen. Und sagen wir es mal so, Frank Baumann hat jetzt noch einen Schuss, sitzt der nicht, steht er irgendwann auch mehr als in der Kritik.
Das sehe ich genauso. Ich habe heute einen Kommentar auf Facebook gelesen, den fand ich sehr passend. Jetzt kommt Florian Kohfeldt, gewinnt zwei Spiele, spielt eine super Rückrunde und kriegt dann wieder einen Vertrag wie bis 2020 und wird dann gefeuert. Also irgendwo das wie mit Alex Nuri. Von daher, also ich sehe das genauso. Das habe ich gestern auch einem Kumpel von mir gesagt, dass auch Bremen-Fan, das könnte Baumann jetzt nicht wirklich gegenüber den Fans verantworten, wenn er jetzt nochmal einen aus der U23 da hochziehen würde. Ich finde, es braucht jetzt wirklich...
Besonders... Sorry.
Alles gut. Nee, red ruhig.
Besonders Kohlfeld darf man nicht vergessen. Ne? Er war Mitglied des Trainerteams unter Viktor Skripnik. Ne? Also man soll jetzt nicht so tun, als ob den noch keiner in Bremen gesehen hätte auf der Bundesliga-Bühne. Ne?
Ja,
also
genau.
Der zweite Co-Trainer neben Top Things. Das darf man alles nicht vergessen. Das ist der Einzige, der von dem Trainerteam sich hat eine neue Stelle geben lassen. Ist jetzt Trainer der zweiten Mannschaft, hat zwar letztes Jahr am letzten Spiel dann noch die Klasse gehalten, hat dort aber auch die letzten 10 Spiele jetzt momentan ist gewonnen mit der U23. Klar, ist noch was anderes mit einer U23 in der dritten Liga, ist das schon, ist das klar, dass das Schwankungen gibt oder so, aber den kann keiner zum Cheftrainer machen. Also wenn man einer mit Ernst meint, gibt es halt nein.
Gibt halt ein
Problem und ich glaube das auch nicht, dass einer darüber nachdenkt, weil durch unsere letzten Wahlen in den Aufsichtsrat sind ja ein paar Leute reingekommen, die auch relativ viel Geld haben. Ich glaube nicht, dass die das kommen lassen, dass man jetzt eine dritte interne Lösung vorstellt.
Ja, das sehe ich genauso.
Dass man das Frankfurt-Spiel macht, das geht ja auch gar nicht anders. Ne? Also wen hätte man heute präsentieren sollen? Also wenn da heute Mittag der Trainer gesessen hätte, wäre die ganze Nummer auch unglaubwürdig vorher gewesen. Dann hätte man gewusst, man hat schon seit Wochen mit einem anderen Trainer rumverhandelt. Dass man jetzt natürlich aus internen Reihen was nimmt, aber ja, also wenn jetzt einer glaubt, dass Kohlfeldt und Tim Borowski dann die Werder-Mannschaft retten soll, ja, da kann man gratulieren.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch überraschend, dass Baumann aber tatsächlich gesagt hat, dass Kohlfeldt sich zu einer Lösung entwickeln könnte, weil ich finde, wie gesagt, ich sehe das genauso wie du, das ist Quatsch, weil jetzt braucht es in so einer brenzligen Situation, in der Werder gerade steckt, wirklich neuen externen Impuls, wie beispielsweise, wenn ich jetzt persönlich sehr gut finde, René Weiler beispielsweise, der ja vorher bei Nürnberg und Anderlecht war. Man braucht jetzt wirklich einen externen und vor allem sehr guten Trainer jetzt auch. Und sowas wie Labbadia oder Marcel Koller, solche Kandidaten, da kannst du auch gleich Alex Nuri behalten, finde ich. Aber du brauchst jetzt wirklich einen Fachmann jetzt. Und so einer wäre René Weiler beispielsweise. Ich könnte natürlich Werder Bremen auch Markus Weinzierl ans Herz legen. Den finde ich tatsächlich auch, oder den fände ich tatsächlich auch ganz interessant für Bremen, weil er ja Abstiegskampf kann durch die Jahre bei uns. Und Aber wie gesagt, so jemand wie Kohfeldt oder Bruno Labbadia, das wäre einfach ein Schuss ins eigene Bein von Werder Bremen. Und das wäre auch schade um den Verein, wirklich. Also, weil ich persönlich hoffe, dass ihr das Ruder jetzt irgendwie noch rumreißt und dann doch noch ein paar Siege einfällt und euch dann von da unten entfernt, aber mit einem guten Trainer dann hoffentlich.
Was Werke, was halt aber bei der Pressekonferenz ja nicht gerecht ging, ist klar, hat Baumann wieder gesagt, er könnte es werden. Aber was Baumann noch nie in einer Pressekonferenz gesagt hat, und da bin ich sehr hellhörig geworden, ist, dass es sein kann, dass man einen Trainer holt, der jetzt noch unter Vertrag steht. Das wäre ja bis jetzt war das so ein Ding, wo man in Bremen gesagt hat, ach, das wird jetzt wohl nicht gemacht, weil, ja, wo soll das Geld herkommen, gefühlt. Ich glaube, dass man schon bereit wäre, auch für eine größere Lösung mittlerweile in Bremen, weil sie einfach wissen, es ist nicht 5 vor 12, es ist 5 nach 12. Und alles, was sie jetzt machen, dann am Rand müssen sie sich messen lassen, weil egal, wen sie jetzt holen und die fahren die Karre vor den Rücken, haben sie auch dann in ruhigen Bremen ein kleines Problem.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ein Abstieg ist teurer als jetzt eine Ablösesumme für einen Trainer, der unter Vertrag steht. Von daher fände ich, dass jetzt wirklich, wirklich ein geeigneter Mann kommen muss, weil man das auch irgendwann nicht mehr den Fans gegenüber verantworten kann, wenn man dann, oder wenn Baumann dann wieder eine Fehlentscheidung trifft und dann einen falschen Trainer holt.
Genau, der Bremer Klüngel muss halt auch irgendwann mal aufhören.
Genau.
Okay. Ja, ich habe jetzt bloß letztens gelesen, Günther Klein, der immer wieder sehr bissig kommentiert. Ja, wenn Labbadia jetzt kommen würde, wäre der erste vom FCA, den sie rausgeschossen haben und gleichzeitig auch noch eingestellt haben. Naja, wer den Schaden hat. Ja, wir machen jetzt nochmal kurz Pause und reden dann gleich weiter.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Hier ist wieder auf die Zirbelnuss der FCA-Talk auf meinsportradio.de. Ja, das war dann das 3-0 und Bremen ist jetzt den Trainer los. Eine Premiere ist mir noch aufgefallen. Kevin Danzo hat sein erstes Spiel 0 gemacht im Profikader. Auch wichtig, oder Amir?
Ja, auf jeden Fall. So ein Junge wie Kevin braucht das, glaube ich. Bringt einem viel Selbstvertrauen. Und ich fand, dass er das sehr gut gelöst hat. Und er kommt auch immer besser mit Jeffrey als Partner in Fahrt. Und ich bin ja ein großer Danzo-Fan eigentlich. Und wenn er dann immer wieder so konzentriert ist wie gegen Bremen, dann haben wir auf jeden Fall eine sehr, sehr dichte Innenverteidigung da. Weil sein Problem ist ja, wie gesagt, immer wieder, dass er so ein paar kleine Dinge dabei hat oder mal die Konzentration verliert. Aber das war in Bremen zum Glück nicht der Fall. Und deshalb top.
Ja, ich bin auch großer Danzo-Fan, deswegen hat es mich jetzt auch mal gefreut, dass er mal 0 spielt.
Was meinst du denn, wenn jetzt Danzo weiterhin so gut spielt und Hinteregger dann irgendwann fit wird, wie wird Manuel Baum das dann handhaben?
Ja, du hast es auch immer wieder angedeutet. Ich hatte es ständig im Hinterkopf und wollte es aber nicht so richtig sagen, weil es natürlich auch ein bisschen wehtut, aber er hat eigentlich vor der Verletzung schon keine gute Saison gespielt, Hinteregger.
Das sehe ich genauso. Ja. Also Hinteregger, finde ich, ist ein total überschätzter Spieler. ich fand ihn letzte Saison, fand ich ein paar Spiele gut, auf jeden Fall, aber ich habe das Gefühl, dass er zu Unrecht in den Himmel gelobt wurde teilweise. Ich fand, er hatte immer wieder einfach schwächere Phasen drin und beispielsweise ein Jauwe Leeuw ist viel konstanter und viel stärker. Und bei Hinteregger ist einfach das Ding, der hat einfach meines Erachtens zu viele Fehler drin. Und deshalb könnte ich mich persönlich sehr gut damit echauffieren, dass Kevin dann ihm den Rang abläuft und dann den Stammplatz erobert.
Mhm. Ja,
Du bist ja auch ein Danzo-Fan, ne?
Also. Ich bin, das, mein Problem ist, ich mag beide sehr, eigentlich. Ich mag Hovelo sowieso, aber ich finde halt bei Hinteregger ist erstens, er ist halt ein sehr kantiger Spieler. Und zum anderen ist halt das Spannende bei ihm mit diesen, Steilpässen. Und, ja, und diese Kampfläufe, wenn er eigentlich wie so ein Stürmer nach vorne marschiert und ihn dann fast selber reinmacht. Das hat dann immer seinen eigenen Charme, deswegen.
Ja, vom Typ her finde ich den Hinti auch sehr sympathisch, identifiziert sich voll mit dem Verein, das finde ich auch super, aber wie gesagt, er hat einfach manchmal Spiele drin, da wirst du als Fan einfach wahnsinnig. Und weil das ein Fehler, das regt dann einfach auf am Fernseher dann beispielsweise, wenn du das dann siehst. Und deshalb, wenn er dann wirklich konstanter wird, dann soll er auch wieder spielen auf jeden Fall, weil er ja auch der einzige Linksfuß als Innenverteidiger bei uns im Kader ist. Wir haben 8 Stück und einer davon ist Linksfuß. Das ist auch typisch FCA. Und ja, aber wie gesagt, wenn er, für mich soll er immer der Beste spielen, der die beste Leistung abbringt. Und wenn Hinteregger dann sich auf jeden Fall wieder fängt und fit wird, dann soll er auch spielen. Wobei ich persönlich ein großer Kevin Danzo-Fan bin.
Wobei, da ist halt doch noch ein ganzes Stück hin. Also ist ja anscheinend die ganze Hinrunde jetzt weg.
Ja.
Und auf jeden Fall, ja, für Danzo ist natürlich jetzt gut, Erfahrung zu sammeln. Wir haben noch paar Innenverteidiger im Hintergrund noch.
Ja.
Ganzes Set. Aber ich denke, momentan ist er auch gesetzt. Ja. Ja gut. Schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Wie geht's jetzt für Bremen weiter? Gegen Frankfurt, oder?
Ja, Freitagabend Frankfurt, das ist ein typisches Spiel, ne, unter einem neuen Trainer. Wenn man an den Bremer Klüngel denkt, sollte man hoffen, dass sie nicht gewinnen. Nicht, dass einer denkt, das Trainerteam das vor für 2 Jahre zu verpflichten. Nein, Spaß beiseite. Also man hofft, dass irgendwann die Mannschaft jetzt irgendwie einen Impuls bekommt und irgendwas aus Frankfurt mitbringt. Also es wäre jetzt vermessen, mich hier hinzusetzen und zu sagen, boah, jetzt müssen wir in Frankfurt gewinnen. Vor allem, wenn ich auf die Tabelle gucke, müssen wir in Frankfurt gewinnen, weil es langsam eng wird mit den Punkten, aber Frankfurt ist sicherlich auch kein einfaches Auswärtsspiel, deswegen hoffe ich einfach, dass die Mannschaft irgendwas Zählbares mitkriegt und dann in die Länderspielpause geht, mit einem neuen Trainerteam anfängt zu arbeiten und dann haben wir ein ganz leichtes Derby zu Hause gegen Hannover 96 und dann hoffentlich den ersten Dreier.
Okay. Ja, und für uns geht's daheim gegen Leverkusen. Spiel dann mit einigen Geschichten. Ich glaube, was war es jetzt? Das 500. Bundesliga-Tor. Und natürlich das Torwart-Tor von Marvin Hitz.
Und Kor kehrt zurück.
Achso, Kor kehrt zurück.
Unser Rabiata, ehemaliger Sechser.
Ja, verfolgst du das überhaupt? Spielt er jetzt überhaupt regelmäßig schon, oder?
Er hat zum Anfang der Saison hin war ja die Überraschung in Leverkusen und seitdem ist es ein bisschen ruhiger um den geworden. Ich glaube, jetzt spielt er nicht mehr, weil Havertz da spielt auf der 6. Neben Sven Bender oder Baumgartlinger, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, zurzeit spielt er nicht regelmäßig. Aber ich trauere ihm jetzt auch nicht wirklich nach. Wir haben jetzt mit Rani doppelt und dreifach besseren Ersatz.
Okay. Ja, müssen wir mal schauen. Ja, ich schaue gerade. Ja, die letzten Spiele hat er nicht gespielt. Also, mal schauen. Wenn er spielt, kriegt zumindest Leverkusen noch
eine gelbe, ja.
Oder gelb-rot, wäre natürlich auch gut. Ja, ja, dann tippen wir gleich mal. Was tippst du?
Puh, eine sehr gute Frage. Leverkusen ist unser Angstgegner. Deshalb tippe ich optimistisch auf ein 2-1.
Okay. Ja, da geh ich mit und ich hoffe, dass wir endlich mal gegen Leverkusen gewinnen können und dann, dass wir uns ein bisschen absetzen können und dann tippe ich ein 3-1. Gut, dann sind wir schon wieder fast am Ende. Amir, wie kann man dich erreichen?
Auf Twitter @finally_amirt.
Daniel, bei dir soll ich da bloß die Ahoi-Crew nennen oder willst du dich noch irgendwie anders bekannt geben?
Nur die Ahoi-Crew, das reicht jetzt.
Okay. Dann auf Twitter bitte ganz unbedingt die tolle @Ahoi-Crew verfolgen, die mir jetzt heute noch in letzter Not noch einen Bremen-Fan zugeschustert haben. Danke Daniel nochmal an der Stelle und mich könnt ihr unter @Obster.
Kein Problem.
folgen. Und die Kristall könnt ihr tolle Glückwünsche hinterlassen unter @cristaldo1907. Die Zirbelnuss gibt's unter @msrzirbelnuss und auf Facebook gibt's auf die Zirbelnuss. Und das war's dann wieder und nur der FCA.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.